nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Fühlt ihr euch schon erschlagen vom Predigttext? Manch einer macht sich vielleicht schon Sorgen, dass ihr heute vor 12 Uhr hier nicht rauskommt. Der Predigttext ist heute nicht nur extrem lang, sondern auch noch ganz schön voll von du sollst dies nicht und du sollst jenes nicht. Vielleicht nicht gerade der Text, den man sich am Sonntagmorgen so wünscht als Predigttext. Aber lasst mich euch sagen, es waren nur 10 von über 600 Geboten. Spaß beiseite, ich denke, jeder kennt den Text, also die 10 Gebote. Um die 10 Gebote zu kennen, um von ihnen schon mal gehört zu haben, muss man kein Christ sein. Ich denke, die sind eigentlich allgemein ziemlich gut bekannt. Was meint ihr, warum das so ist? Warum sind die 10 Gebote so berühmt? Sind teilweise mit im Grundgesetz verankert?
Einprägsam.
Ja, weil sie wirklich ein Regeln für unser Dasein ist.
Regeln für unser Dasein.
Es gibt viele Filme
darüber. Ja, ich glaube, die 10 Gebote haben Menschen zu jeder Zeit betroffen. Egal, woher auf der Welt sie kamen, egal, zu welcher Zeit sie gelebt haben und welche Sprache sie gesprochen haben. Was in den 10 Geboten steht, das hat mit jedem von uns in der einen oder anderen Weise zu tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns hier schon mal ein Gebot übertreten hat. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass wir alle schon mal jemanden getötet hätten, aber andere verletzt oder schlecht über jemanden geredet oder jemanden ausgeschlossen oder uns selbst in ein besseres Licht gestellt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns behaupten kann, von all diesen Dingen völlig frei zu sein. Und ich bin mir sicher, dass auch jeder von uns schon mal unter der einen oder anderen Sache selber gelitten hat, verletzt worden zu sein. Derjenige zu sein, über den andere schlecht gesprochen haben oder sich außen vor gefühlt zu haben. Also ihr merkt, die 10 Gebote, die bleiben relevant, auch wenn sie im Alten Testament stehen und wir doch eigentlich im Neuen Bund leben. Ihr Inhalt war damals relevant und er ist es bis heute geblieben. Deshalb, denke ich, sind sie weltweit bis heute auch so bekannt, egal ob in christlichen oder in nichtchristlichen Kreisen. Aber der Reihe nach, wie kam es überhaupt zu den 10 Geboten? Da war das Volk Israel und es war viele hundert Jahre in ägyptischer Sklaverei gewesen. Wie viele hundert Jahre das genau waren, da gibt es verschiedene Theorien dazu, aber es waren auf jeden Fall viele hundert Jahre. Und dann kam der Punkt, an dem Gott sein Volk mit Hilfe von Mose aus Ägypten, also aus der Unterdrückung, aus der Knechtschaft herausführte. Letztendlich zieht also das ganze Volk durch das von Gott geteilte Schilfmeer in die Freiheit. Also endlich Freiheit nach Hunderten von Jahren in Sklaverei. Und deshalb beginnen die besagten 10 Gebote auch damit, dass Gott sich den Israeliten vorstellt als ich bin dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist das Erste, was er seinem Volk sagt. Ich bin dein Gott und ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Gott stellt sich seinem Volk vor als der Gott der Freiheit. Er ist der Gott, der sein Volk von Unterdrückung befreit. Er ist der Gott, der uns befreien möchte von allem, was unser Leben einengt. Das Ziel auf dem Weg in die Freiheit ist das gelobte Land. Ein Land, heißt es in der Bibel, in dem Milch und Honig fließen. Milch und Honig, die stehen übrigens dafür, dass Gott seinem Volk ein Land schenken möchte, in dem sie bleiben können. Ein Land, in dem so viel Nahrung vorhanden ist, dass sie nicht weiter als Nomaden umherziehen müssen von einem Ort zum nächsten, um wieder neue Nahrung für sich und ihre Tiere zu finden. Gott will ihnen einen Ort schenken, an dem das, was sie zum Leben brauchen, im Überfluss vorhanden ist. Milch und Honig fließen. Aber bevor sie dort ankommen, müssen sie erstmal 40 Jahre durch die Wüste. Das heißt, erst die nächste Generation, also die, die die Sklaverei selber gar nicht mehr erlebt haben, gar nicht mehr kennengelernt haben, die dürfen dann letztendlich ins gelobte Land einziehen. Was hat das mit der Wüste auf sich? Will Gott sie erstmal noch ein bisschen quälen, so ein bisschen leiden lassen, bevor dann endlich die wahre Freiheit kommt? Die Wüste, und das finde ich eine spannende Überlegung. Die Wüste ist in der Bibel für Menschen immer wieder ein Rückzugsort. Sei es das Volk Israel oder zum Beispiel auch Johannes der Täufer. In Krisenzeiten zieht man sich in die Wüste zurück, um dort die Gedanken zu sortieren und neu anzufangen. Neuanfang. Das hat mich an den Titel unseres Lobpreisabends gestern erinnert. Da ging es auch um Neuanfang. Neuanfang nach einer Wüstenzeit, nach Corona, nach Streitigkeiten, nach Unversöhnlichkeit. Neuanfang, das wünschen wir uns, oder? Vielleicht im Privaten, aber ganz sicher auch wir als Gemeinde. Und es ist da nicht ermutigend, in die Bibel zu schauen und zu sehen, dass die Wüstenzeit immer wieder einen Neuanfang darstellt für das, was Gott geplant hat. Er ist kein Gott, der uns in der Wüste hängen lässt, der uns gerne leiden sieht, sondern einer, der uns in der Wüste neu ausrichtet und uns vorbereitet, um uns dann herauszuführen in die Freiheit. Ist das Land in der Krise? Dann geht man in die Wüste, um den Kompass neu auszurichten und um neue Verheißungen von Gott zu erhalten. Und nicht erst im gelobten Land selber, sondern schon jetzt in der Wüste soll das Volk lernen, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Ich meine, wie geht man mit Freiheit überhaupt um, wenn man seit vielen hundert Jahren nichts anderes kennt als Sklaverei? Gott nutzt die Zeit in der Wüste, um sein Volk auf die Freiheit vorzubereiten. Und dafür gibt Gott ihnen einen Leitfaden an die Hand, die 10 Gebote, als Teil von insgesamt über 600 Geboten. Das ist erstmal ein komischer Gedanke, oder? So ein ganzer Katalog an Regeln, und das soll was mit Freiheit zu tun haben? Warum braucht es einen Leitfaden für Freiheit? Bedeutet Freiheit nicht eigentlich, dass ich eben frei bin, zu tun und zu lassen, was ich will, wann ich will, wo ich will? Ich denke, wir verstehen Freiheit oft als Freiheit von etwas. Also eben, dass ich machen kann, ohne Einschränkungen, was ich will, wann ich will. Freiheit ist ja ein Begriff, über den schon ganz viel philosophiert worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal näher befasst habt. Und es gibt da in der Philosophie tatsächlich zwei Unterscheidungen von Freiheit. Das nennt sich einmal negative Freiheit und einmal die positive Freiheit. Philosophische Gedanken einfach und kurz und knapp zu erklären, ist herausfordernd, aber ich versuch's trotzdem mal, weil ich glaube, dass es gewinnbringend für die Predigt ist. Ich fange mit der negativen Freiheit an, weil die ist wichtiger für unseren Teil heute. Die negative Freiheit meint frei sein von etwas. Also Freiheit so, wie wir sie im ersten Moment oft verstehen. Negative Freiheit meint, wenn man es jetzt ganz knapp zusammenfasst, den Bereich, in dem ein Mensch vollkommen selbstständig für sich entscheiden kann. Und zwar völlig frei von allen Entscheidungen durch andere. Also alle äußeren Faktoren, die Einfluss auf meine Entscheidung haben könnten, die sind ausgeschaltet. Also ich bin völlig frei von Einwirkungen von außen. Das Ausmaß meiner Freiheit, also meiner negativen Freiheit, ist abhängig von den Chancen, die ich zur Verwirklichung meiner Bedürfnisse habe. Ich hoffe, das klingt nicht zu abstrakt. Also Das Ausmaß, was ich an Freiheit habe, ist abhängig von den Chancen, die ich auch habe. Und ich finde, schon jetzt wird schnell klar, dass meine persönliche Freiheit, zumindest je mehr ich davon habe oder mir auch nehme, schnell die Freiheit meines Nächsten beschränkt. Und unsere Chancen auf Freiheit dann alles andere als gleich sind. Ich nenne nachher noch ein Beispiel, dann wird es, glaube ich, praktischer. In dem Punkt sind sich übrigens alle Philosophen, die sich je mit dem Thema Freiheit befasst haben, einig. Die negative, also die individuelle Freiheit, kann nicht unbegrenzt sein. So gern wir das auch unter Freiheit verstehen, dass Freiheit was völlig Unbegrenztes ist, sie kann nicht völlig unbegrenzt sein. Auch wenn das oft unser Wunschdenken ist. Es ist nur Freiheit, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Das verstehen wir oft unter Freiheit. Jetzt könnte man natürlich versuchen, so durchs Leben zu gehen. Aber wenn ich nur noch meine Freiheit im Blick habe und nicht mehr meine Mitmenschen, dann würde eine Gesellschaft entstehen, in der die Starken ihren Bereich an Freiheit immer mehr ausdehnen und damit die Freiheit der Schwachen immer mehr begrenzen. Und damit genau das nicht passiert, braucht es einen Leitfaden für die Freiheit. Damit Freiheit für alle funktioniert und eben nicht nur für die Starken. Und beim Thema Leitfaden sind wir wieder bei den 10 Geboten angekommen. Und bei der Wüste als Zeit der Vorbereitung, um nach mehreren 100 Jahren der Sklaverei überhaupt mit Freiheit umgehen zu können. Gott lehrt sein Volk, dass es Regeln braucht, die zwar einen Teil ihrer Freiheit beschränken, dafür aber erst Werte wie Gerechtigkeit und Gleichheit ermöglichen. Ich habe gesagt, es gibt 2 Unterscheidungen von Freiheit. Es gibt auch noch die positive. Ich will jetzt nur kurz erwähnen, was es mit der auf sich hat, aber nicht ganz so ausführlich auf sie eingehen, weil das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Die negative Freiheit, hatte ich gesagt, war die Freiheit von etwas, also von dem, was mich von außen einschränken kann. Und positive Freiheit ist die Freiheit zu etwas. Also es ist die Freiheit, über sich selbst bestimmen zu können. Also zum Beispiel mein Geld lieber für tolle Urlaube auszugeben und zur Miete zu wohnen, anstatt zu sagen, ich investiere jetzt in ein Eigenheim und spare mir dafür die tollen Urlaube. Das soll es jetzt zu der positiven Freiheit auch schon gewesen sein. Wer sich damit weiter beschäftigen möchte, das Internet bietet endlose philosophische Quellen, um sich da weiter zu vertiefen. Aber wir kehren jetzt nochmal zurück zum Volk Israel und zu uns. Gott gibt seinem Volk 2 Tafeln mit Geboten. Auf der 1. Tafel stehen die Gebote, in denen es um die Beziehung zu Gott geht. Und auf der 2. Tafel stehen die Gebote, in denen es um das Miteinander unter uns Menschen geht. In diesem Rahmen sind wir immer eingebettet. Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. In diesen Verhältnissen stehen wir. Und damit diese Verhältnisse gut funktionieren, schafft Gott durch seine Gebote eine Art Schutzraum. Ein Raum, in dem etwas entstehen kann, was nicht entstehen könnte, wenn es diesen Raum nicht gäbe. Und was da drin entstehen kann, ist gelingendes Leben, ist ein Miteinander mit unseren Mitmenschen, was gut funktioniert, in dem wir gleiche Chancen haben, Gerechtigkeit. Jetzt, wenn man sich umschaut, muss man leider sagen, dass wir auf dieser Welt noch weit davon entfernt sind. Jetzt ein Beispiel, ich habe es ja schon angesprochen, dass ich noch ein praktisches Beispiel habe. Meine Freiheit, ich nenne jetzt keine Läden, aber meine Freiheit, mir für 2 Euro ein T-Shirt kaufen zu können, bedeutet für eine Frau in meinem Alter am anderen Ende der Welt, die dieses T-Shirt genäht hat, alles andere als Freiheit. Und da merkt ihr das, ne? Die Freiheiten, je mehr Freiheiten ich habe, desto mehr stoße ich an die Grenzen der Freiheit anderer. Und auch wenn einen solche Gedanken erschlagen können, weil wir die Systeme dieser Welt nicht einfach ändern können, bin ich mir sicher, dass doch jeder von uns einen Teil beitragen kann. Vielleicht muss es nicht das T-Shirt für 2 Euro sein. Auch ich kann es mir nicht leisten, nur fair produzierte Kleidung zu kaufen. Ja? Das wäre das andere Extrem, aber das kann ich mir nicht leisten. Aber vielleicht kann ich stattdessen nachhaltig denken und einfach ein gebrauchtes T-Shirt kaufen. Das nur mal als Gedankenanstoß und als Beispiel. Es gibt noch viele weitere Bereiche, auf die das auch zutrifft. Gott führt sein Volk raus aus der Knechtschaft und rein in die Freiheit. Und er gibt ihnen Zeit, um sich auf die Freiheit vorzubereiten. Also das finde ich einen schönen Gedanken, den man nochmal vertiefen kann. Ne? Sie brauchten Zeit, um Freiheit überhaupt erstmal zu lernen. Wie geht man mit Freiheit um? Sie waren Freiheit überhaupt nicht mehr gewöhnt. Seit vielen, vielen Generationen nicht mehr. Und er gibt ihnen Zeit, um zu verstehen, wie Freiheit funktionieren kann. Er gibt ihnen einen Leitfaden, die 10 Gebote. Einen Leitfaden, der bis heute weltweit bekannt ist, weil er immer noch aktuell ist. Die 10 Gebote, wie ich sie am Anfang gelesen habe, waren ja nach der Luther-Übersetzung und damit natürlich nicht falsch, aber vielleicht ein bisschen schwer verständlich. Deshalb möchte ich zum Abschluss die 10 Gebote nochmal so lesen, dass wir sie einfacher auf unser Leben übertragen können. Ich lese immer das Gebot, so ein bisschen umformuliert, und ein paar Fragen dazu, die helfen zu schauen, wie es bezüglich dem jeweiligen Gebot bei mir oder bei dir persönlich aussieht. Und ja, wir leben, noch nicht lesen, noch kurz zu mir schauen. Wir leben, Gott sei Dank, ja, das sage ich ganz bewusst, Gott sei Dank im neuen Bund mit Jesus und müssen nicht uns durch das Befolgen von Geboten Gottes Rettung verdienen. Darum geht's nicht. Aber die 10 Gebote können uns auch immer wieder daran erinnern, was Gott sich für unsere Beziehung zu ihm und für unsere Beziehungen untereinander vorstellt, uns mit auf den Weg gibt und uns vielleicht ja anstoßen zu schauen, welche die Bereiche sind, in denen wir mit Jesus gemeinsam noch wachsen dürfen. Also kein Druck durch die 10 Gebote, die ich jetzt vorlese, sondern nehmt es einfach als Zeit, um mal zu reflektieren, wie sieht's da bei mir aus? Und Gnade steht immer groß und fett oben drüber, okay? Nicht der Zeigefinger. Ihr könnt gerne vorne mitlesen, weil das sonst mit den Geboten und den Fragen einfach ein bisschen viel auf einmal ist. Das 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich möchte dich von allem befreien, was dich im Leben einengt. Und die Frage, wer ist mein Gott? Was ist mir wichtig? Das 2. Gebot. Du brauchst keine Ersatzgötter. Ich bin da und ich liebe dich. Eine Rückfrage. Wem gehört mein Herz? Wem traue ich? Das 3. Gebot. Du brauchst den Namen Gottes nicht respektlos verwenden. Wähle deine Worte mit Sorgfalt. Das 4. Gebot. Am Sonntag darfst du dir Zeit für mich nehmen und zur Ruhe kommen. Zeit durchzuatmen. Kann ich still werden vor Gott? Kann ich beten? Kann ich hören auf Gottes Wort? Vertrage ich Ruhe, Stille und Besinnung? Das 5. Gebot. Du darfst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sie sind dein Fundament. Wo komme ich her? Wem schulde ich Dank? Aus welchen Quellen schöpfe ich? Wessen Lieder singe ich? Das 6. Gebot. Du brauchst nicht töten. Es gibt viele Möglichkeiten zu töten und viele Tatorte. Katastrophen, Kriegsgebiete, Hunger oder auch nur unsere eigene Gedankenlosigkeit oder Lieblosigkeit. Wir sind zum Leben geboren. Wann muss ich streiten? Wo fühle ich Hass? Wann bin ich streng? Wer muss leiden an mir? Das 7. Gebot. Du brauchst nicht Ehe brechen. Sei treu. Wer ist mein Freund oder meine Freundin? Wen kann ich lieben? Wer darf mir nahe kommen und mit wessen Liebe spiele ich? Das achte Gebot, du brauchst nicht stehlen. Lebe verantwortlich, du hast genug. Was will ich unbedingt haben? Wem nehme ich Raum zum Leben? Worauf bin ich gierig? Wer darf reich sein neben mir? Das neunte Gebot, du brauchst nichts Falsches reden über andere Menschen. Sag die Wahrheit und verdrehe nichts. Versuch stattdessen, Konflikte konstruktiv zu lösen. Rede ich schlecht von anderen? Wessen Schwächen schlachte ich aus? Wann täusche ich meinen Nächsten und mache mich selber größer, als ich bin? Und das zehnte Gebot, vergleich dich nicht mit anderen. Sei dankbar für das, was du hast. Lebe ich bescheiden? Kann ich abgeben? Muss ich anderen Reichtum nachäffen? Lebe ich über meine Verhältnisse? Lass das einfach mal sacken und nach der Kollekte singen wir dann ein Lied und gehen dann zum Abendmahl über. Dann werde ich die Gedanken nochmal aufgreifen.